Das Mausoleum in Osendorf ist in verschiedener Hinsicht besonders. Erstens ist es auf dieser Seite des Kaukasus die einzige noch bestehende sogenannte Sintu-Kapelle, die wir haben. Das heißt, es gibt diese Bauwerke nicht mehr in Europa. Das liegt einmal daran, dass die Sinti und Roma in ihrer Geschichte vorrangig als Teilnomaden gelebt haben. Das heißt, an wenigen Orten so lange akzeptiert wurden, dass sie feste Grabstätten errichtet haben. Die zweite Besonderheit an dieser Grabstätte ist, dass sie vollständig ist. Bis auf die Urnen, die sind von den Nationalsozialisten geplündert worden. Und daher ist dieser Ort eine Besonderheit. Es hat mehrere Gruppen in der Stadt gegeben, die schon seit Jahren darum gekämpft haben, dass dieser Ort seiner Würdigung zugeführt wird und nicht in Vergessenheit gerät.
Was ist denn der Entstehungskontext dieses Mausoleums? Was sind es für Menschen, die dort bestattet wurden?
Die entstammen einem Sintu-Clan, der als Zwischenhändler vorrangig aktiv gewesen ist zwischen Halle und Berlin. Das heißt, sie sind als Pferdehändler, als Viehhändler aktiv gewesen. Das heißt, die nicht unbedeutenden Pferdezuchtställe, die wir hier um und in Halle hatten, also zum Beispiel Gestüt Trotha, haben dort die Pferde aufgekauft und haben sie auf die Requirierungsmärkte nach Berlin gebracht, wo sie dann vom preußischen Militär, vom Adel aufgekauft wurden. Das heißt, dieser Clan hat hier eine große, langanhaltende wirtschaftliche Rolle gespielt für einen gewissen Bereich der Landwirtschaft. Und das hat auch dazu geführt, dass dieser Clan diese Gemeinschaft eine gewisse Akzeptanz in der Region Osendorf erfahren hat und dort auch durchaus gern gesehene Gäste waren. Das heißt, wir haben Quellen im Stadtarchiv in Halle, Zeitungsartikel, wo über Beerdigungen berichtet wird, wo über Hochzeiten berichtet wird. Bei Hochzeiten haben wir sogar die Besonderheit, dass die Bürgermeister der umliegenden Orte anwesend waren. Das heißt, hier hat eine wilhelminische Zeit, muss man natürlich berücksichtigen, eine gewisse Würdigung stattgefunden. Also so ein Bürgermeister, der geht nicht zu jeder Hochzeit. Das heißt, hier wird auch deutlich in diesen Artikeln, die uns vorliegen im Stadtarchiv, dass diese Gemeinschaft der Sinto innerhalb des öffentlichen Lebens eine feste Rolle gespielt haben.
Und das beantwortet zu einem Teil auch schon eine Frage, die ich anschließen wollte, nämlich die, was wir für Quellen haben außerhalb eben dieses kleinen Bauwerks, was ja anscheinend wirklich sehr kleine Ausmaße hat und auch in keinem guten baulichen Zustand ist.
Ja, also vorrangig haben wir Zeitungsartikel, wir haben einen ganz kleinen Bestandteil an Eigenberichten. Allerdings liegen die mehrheitlich nicht hier in Halle vor, sondern die sind nur über Heidelberg, über die Zentralrat der Sinti und Roma zu erhalten. Und natürlich vereinzelt Biografien, wie zum Beispiel die Biografie des berühmtesten Hallenger Sinto, Josef Muscha Müller, der Opfer der Verfolgung im Dritten Reich geworden ist. Und ansonsten haben wir eigentlich nur Fremdbetrachtungen. Das heißt, kunsthistorische Betrachtungen, archäologische Betrachtungen, historische Betrachtungen. Und das ist auch die Besonderheit an der Gedenkstätte, um die es geht. Man muss ganz ehrlich sagen, es geht gar nicht um das Gebäude primär, sondern es geht um das, was sich vor dem Gebäude befindet. Es geht um die beiden Steinstelen, die sich rechts und links vom Eingang befinden. Denn der Bestattungsritus der Sinti und Roma ist ein besonderer Bestattungsritus. Und diese Stelen stellen eigentlich den wirklichen kunsthistorischen, historischen und gedenklichen Wert dar. Und die sind tadellos erhalten. Und das ist die Besonderheit.
Was ist denn geplant mit diesem Mausoleum? Wie soll denn diese Gedenkstätte konkret aussehen und wer ist auch daran beteiligt?
Meines Kenntnisstandes ist das Stadtgeschichtsmuseum mit dran beteiligt. Die Gedenkstätte der Rote Ochse in Form von Michael Fiebig, der auch jahrelang daran mitgewirkt hat, ist daran beteiligt. Und es geht hier vor allem darum, dass der Teil der vernachlässigten Geschichte, nämlich die der Sinti und Roma, auch eine Bedeutung im öffentlichen Leben, einen Platz im öffentlichen Leben erhält. Wie gesagt, wir haben in der Geschichte von Halle, was nicht nur durch Industrialisierung, sondern auch durch einen doch sehr reichhaltigen landwirtschaftlichen Zweig geprägt ist, die Geschichte der Stadt, haben wir halt bis jetzt den Teil der Bevölkerungsgruppen, die daran beteiligt waren, aber keine permanenten Bewohner der Stadt waren, nämlich die Sinti und Roma, aus dem Bewusstsein gelöscht. Und die Gedenkstätte soll an dieser Stelle diesem relativ kleinen Teil der Stadtgeschichte durchaus einen Raum einräumen und natürlich auch an die Verbrechen des Dritten Reichs erinnern. Denn wie gesagt, die Gedenkstätte, der Ort verliert seine ursprüngliche Bedeutung als Grabungsstätte, also als Grablege durch das Dritte Reich.
Jetzt muss man sagen, Osendorf liegt ganz, ganz im Süden von Halle, also sehr weit am Stadtrand. Was kann man denn an dieser Geschichte des Mausoleums und der Menschen, die das erbaut haben, vielleicht aussagen über Sinti in Halle und was kann man vielleicht auch nicht aussagen über Sinti in Halle? Also, dass zum Beispiel die Menschen als Pferdehändler tätig waren, ist ja eine Tätigkeit, die Sinti auch oft zugeschrieben wird, die quasi auch was Klassisches ist, was man oftmals als so ein Bild im Kopf hat und was eben gar nicht nur stimmt. Also du sprachst es schon an, dass Halle auch eine Stadt war, in der die Industrialisierung stark ankam und da haben Menschen auch ganz andere Berufe ausgeübt.
Ja, wie weit man das mit Hilfe dieser Gedenkstätte ermöglichen kann, das ist unklar. Man darf die Geschichte der Sintu nicht vergessen. Die Sintus sind nach Europa geholt worden im Mittelalter aufgrund ihrer technologischen Fähigkeiten, die sie besessen haben. Wir haben aus dem Mittelalter Schutzbriefe für Sinto und Roma als Goldschmiede, als Technologiebringer im kunstmetallurgischen Bereich, also das heißt wirklich vor allem Schmuck und Zierwaren. Und in dem Moment, wo dieses Wissen sich verbreitet in der Bevölkerung, in den Gilden, verlieren diese, ich sage das jetzt mal ketzerisch, eingeschleppten Spezialisten ihre Schutzbriefe und werden wieder an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und insofern kann man in einem übertragenen Sinne die Gedenkstätte durchaus als Symbol für die Geschichte der Sinti und Roma sehen, denn sie werden vom Zentrum der Stadt an den Rand gedrängt, denn Handwerkerviertel haben sich innerhalb der Stadtmauern befunden, jetzt werden sie an den Rand gedrängt und übernehmen diese Nischentätigkeiten, eben der Zwischenhändler, der Transportbegleiter und spielen damit auch nur noch in dem Vorfeld der Städte eine Rolle und nicht mehr in den Städten. Das ist, wenn man sich mit der Geschichte der Sinti und Roma beschäftigt, durchaus ein symbolischer Charakter, der sich vielleicht für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, nicht leicht erschließt. Es ist natürlich die wilhelminische Gesellschaft, also die deutsche kaiserzeitliche Bevölkerung drängt natürlich die Sinti und Roma in diese Zwangstätigkeiten als Gaukler, als Viehhändler. Und insofern sind diese Zuschreibungen zu einem gewissen Grad natürlich auch mit einem Realitätsbezug behaftet. Wir wissen sehr wenig über die Sinti und Roma, die den Weg in die Gesellschaft gefunden haben, weil häufig die Sinti und Roma selbst ihre Geschichte negieren mussten, um eben Repressionen, Stereotypen und auch Berufsverboten nicht aufzuliegen. Und daher verliert sich leider im Rahmen des Integrationsprozesses natürlich die Spur zu dieser Bevölkerungsgruppe.
Und dennoch gibt es ja Biografien. Du hast eine angesprochen von Josef Muscher Müller, der spricht darüber, wie er als Sinto in Halle aufgewachsen ist. Vielleicht kannst du noch mal genauer erklären, um was es bei dieser Biografie im 20. Jahrhundert geht.
Josef Muscher Müller ist ein Sinto, der aus einem, so die Biografie, aus einem Lager bei Bitterfeld adoptiert wird. Von einer deutschstämmigen Familie, das sind nicht meine Worte, sondern es sind immer die Worte aus der Biografie entnommen, adoptiert wird und in Halle aufwächst aus, wir wissen es auch nur von ihm, weil es aus seiner Biografie stammt, die er selbst geschrieben hat, er eine relativ glückliche Kindheit in Halle verbringt, bis zu diesem Zeitpunkt, dass auf nationaler Ebene, in diesem Fall im Dritten Reich, die Entscheidung gefällt wird, das ist ein sehr langer Diskussionsprozess, die Entscheidung gefällt wird, dass die Sinti und Roma eben keine Arier-anverwandte Bevölkerungsgruppe ist, sondern dass sie als unwertes Leben eingestuft werden. Das ist ein relativ langer Diskussionsprozess, weil man sich in den Hallen des Rassenministeriums nicht sicher ist, ob das nicht sozusagen eine Arier-Abspaltung ist in diesem Wahn, Rassenwahn, der existiert hat. Man entscheidet, dass das nicht so ist und dass sie ebenfalls zum unwerten Leben dazuzuzählen sind, wie andere verfolgte Bevölkerungsgruppen. Das verändert das Leben von Josef Muscher Müller dramatisch. Er wird aus der HJ ausgestoßen, er wird von der HJ diskriminiert und er muss auch sich von T4-Ärzten untersuchen lassen, um festzustellen, ob er wirklich Sinto ist. Seinen Eltern wird nahegelegt, doch lieber ein deutsches Kind zu adoptieren und sich von der Adoption dieses unwerten Lebens zu distanzieren. Das tun seine Eltern nicht. Und Josef Muscher Müller wird unter dem Vorwand einer Blinddarmoperation in der urologischen Klinik am Weidenplan einer Zwangssterilisation unterzogen. Nach der OP soll er eigentlich deportiert werden. Die Widerstandsgruppe, deren seine Eltern angehören, haben Kontakt in diesem Krankenhaus, eine Krankenschwester, die hilft, das Kind vor der Deportation also unmittelbar nach der OP, zu evakuieren aus dem Krankenhaus. Und in die Nähe der Siebelswerke, also des heutigen Gertraudenfriedhofs, auf der anderen Seite in einer dortigen Gartensiedlung zu verstecken, so dass Josef Muscher Müller das Ende des Krieges erlebt. Allerdings weiß er bis zu diesem Zeitpunkt nicht, dass er zwangssterilisiert wurde. Das erfährt er erst wesentlich später, weit nach Ende des Krieges, durch seine Eltern, und zwar zu dem Zeitpunkt, wo er das erste Mal geheiratet hat. Das führt dazu, dass er sich natürlich intensiv damit beschäftigt. Es gibt verschiedene andere Punkte, die er in seiner Biografie beschreibt. Also er beschreibt unter anderem auch die Diskriminierung seiner Bevölkerungsgruppe auch nach dem Krieg. Das ist etwas, dem wir uns in Deutschland immer noch nicht gestellt haben, dass nach 1945 die Diskriminierung für die Sinti und Roma nicht aufgehört hat, die bis weit in die 70er Jahre hinein bestehen bleibt und teilweise bis heute besteht.
Bleiben wir noch mal etwas bei der Geschichte der Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus und das in Blick auf Halle. Jetzt soll ein Mausoleum von Sinti selbst erbaut, vielleicht zur Gedenkstätte werden. Was wären denn, du hast schon die urologische Klinik angesprochen, andere Täterorte, andere Orte der Verfolgung, an die man gedenken müsste in Halle? Wie war die Verfolgung der Sinti hier organisiert?
Orte, an denen man gedenken müsste, oder sagen wir es mal andersrum, Orte, wo Verfolgung stattgefunden hat, wo aber Gedenken stattfindet, ist der Rote Ochse. In der Gedenkstätte sind die Sinti und Roma schon seit Jahren ein Thema, aufgrund dessen, dass es im Dritten Reich verschiedene Verhaftungskampagnen gegeben hat. Man kann das eigentlich schon gar nicht anders bezeichnen. Eine berühmte Kampagne, unter der viele Sinti und Roma verhaftet wurden und auch in den Roten Ochsen unter anderem verbracht wurden, ist die Kampagne Arbeitsscheu und Asozial. So ist die wirklich benannt worden. Und dort sind willkürlich die Gruppen aufgegriffen worden, die man politisch, ideologisch oder aus rassistischen Gründen nicht haben wollte, verhaftet wurden, teilweise unter fadenscheinigen Argumenten, und dann entweder inhaftiert wurden und gefoltert wurden, misshandelt wurden oder gar von dort aus dann deportiert wurden. Beispiel Richtung Lichtenburg, eins der ersten KZs bei Wittenberg. Insofern sind die Gedenkorte, die neben der Sinti- und Roma-Kapelle und der bestehenden Gedenkstätte im Roten Ochsen zu benennen wären, wäre die Polizeidirektion am Heimarkt, also die damalige Polizeidirektion, worüber diese Kampagnen gelaufen sind. Es wären aber auch die T4-Ärztebüros zu benennen, die sich in der unteren Leipziger Straße befunden haben, was nun als Sitz von Ärzten, die einen klaren rassistischen Auftrag hatten, nämlich die T4-Ärzte hatten ja die Aufgabe, die rassische Hygiene des deutschen Volkes herzustellen. Damit wäre das ein Gedenkort, den man noch erwähnen könnte. Aber wichtiger, finde ich, ist nicht, dass Gedenkorte entstehen, sondern wie man mit ihnen umgeht, wie man sie einbindet, wie die Bevölkerung Zugang zu diesen Orten erhält. Und insofern bin ich auch gespannt, wie in die schulische Bearbeitung die entstehende Gedenkstätte eingebunden wird, wie mit Unterstützung des Stadtgeschichtsmuseums und des Roten Ochsens die inhaltliche Aufarbeitung dieser Gedenkstätte weiter voranschreiten wird. Denn, wie ich es schon mehrfach gesagt habe, das Hauptproblem, was wir haben bei der Aufarbeitung der Geschichte der Sinti und Roma, ist die latente Mangel an Quellenlage, die wir haben. Das ist ein Hauptproblem. Die verschiedenen arbeitenden Gruppen hoffen, dass hier weiter Unterstützung natürlich vom Zentralrat der Sinti und Roma kommt, einfach um hier dieser Wissensmangel auch auszugleichen. Nicht nur bei denen, die daran arbeiten, sondern auch in der Bevölkerung, denn die Mehrheit der Bevölkerung weiß sehr, sehr wenig über diese Bevölkerungsgruppe, die hier durchaus mal eine wichtige Rolle in der Wirtschaft gespielt hat.
Und wahrscheinlich nicht nur in der Wirtschaft, das ist natürlich immer ein Aspekt, wo man viele Quellen findet und deswegen wird da, glaube ich, oft drauf rekurriert. Vielleicht abschließend an dich die Frage, da du auch darüber gesprochen hast, dass die Diskriminierung und wirklich auch Verfolgung von Sinti und Roma nicht endete mit dem Jahr 1945, sondern sowohl in BRD als auch in der DDR und in Halle dann eben fortgeführt wurde. Wie sieht denn für dich ein Erinnern aus, was das quasi auch einschließt?
Eine Aufklärung, ein Heranführen der Bevölkerung an den Ursprung von Stereotypen. Ich habe bei der Bearbeitung des Themas der Sinti und Roma, hatte ich ein Schlüsselerlebnis, ich bin auf ein Kindergedicht aus Österreich gestoßen, in dem jungen werdenden Müttern erklärt wird, dass sie doch bitte die Fenster und Türen verschließen sollen und ihre Kinder in der ersten Etage schlafen lassen sollen, weil sonst der Sinto das Kind holt. Solche Stereotypen reproduzieren wir, ohne darüber nachzudenken, weil wir in unserer, weil wir sagen, das sind Geschichten, das sind Märchen, das sind Gedichte, das ist nun mal historisches Gut, das ist Literaturgut, das müssen wir so nehmen. Das sehe ich nicht so. Hier müssen wir einfach die Bevölkerung und für uns selber auch individuell uns heranführen an dieses Thema, uns klar machen, woher Stereotypen kommen und welche Konsequenzen sie haben. Und das ist meine Hoffnung, dass so eine kleine Gedenkstätte so ein Ankerpunkt in der Realität, im manifestierten Sein sein kann, um Menschen dazu zu ermutigen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was eben nicht im Alltag stattfindet. Für uns finden Sinto und Roma nicht im Alltag statt, nicht bewusst. Und so eine Gedenkstätte kann eine Hilfestellung sein, sich einem Thema zu nähern, was nicht alltäglich ist. Und damit auch für uns alle den Horizont zu erweitern und eine Möglichkeit zu geben, althergebrachtes, ja, bis vor kurzem existierendes und vielleicht immer noch existierendes rassistisches Gedankengut innerhalb unserer Gesellschaft aufzuklären, aufzulösen, indem man sich einfach den Ursprüngen auch nähert.